Hallo und herzlich willkommen zur 109. Folge von NSU Watch Aufklären und Einmischen und auch herzlich willkommen zur 55. Folge von Vor Ort gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt. Das ist die Podcast-Serie, die wir gemeinsam mit dem VBRG machen und die ich gemeinsam mit Heike Kleffner moderiere. Hallo Heike!
Hallo Caro und hallo an alle, die uns zum ersten Mal hören, natürlich. Herzlich willkommen und hallo an alle, die uns schon länger folgen. Wie schön, dass ihr wieder dabei seid. In dieser aktuellen Folge sprechen wir über rassistische Gewalt und deren Anstieg nach schweren Terroranschlägen. Und wir haben einen ganz spezifischen Anschlag und die rassistischen Resonanztaten heute als Schwerpunkt ausgewählt, nämlich den Anschlag von Magdeburg. Nochmal zur Erinnerung, am 20. Dezember letzten Jahres wurden bei einem Anschlag mit einem Auto in Magdeburg 6 Menschen getötet, über 235 Menschen zum Teil wirklich schwerst verletzt und es gibt Hunderte von Menschen, Besucherinnen des Weihnachtsmarktes und Menschen, die dort gearbeitet haben, die direkt von diesem Anschlag betroffen sind und die jetzt immer noch mit den schweren materiellen, physischen und emotionalen und psychischen Folgen des Anschlags kämpfen. Die Stadt hat sich dadurch verändert und was vor allem auch passiert ist, Magdeburg als eine Stadt, in der rechte und rassistische Gewalt eine sehr lange Kontinuität haben und wo rassistische Gewalt sehr präsent war, schon vor dem Anschlag. Dort wollen wir jetzt hinschauen, inwieweit als Folge auf den Anschlag eben nicht die Frage nach Solidarität und Sicherheit für alle im Mittelpunkt stand und steht, sondern wie insbesondere Menschen, die von Rassismus und antimuslimischen Rassismus betroffen sind, seit dem Anschlag einen Ausnahmezustand erleben.
Ja, und dazu haben wir einige GesprächspartnerInnen gewinnen können. Und Heike, du hast die Gespräche geführt.
Ja, genau. Und ich stelle mal die Gesprächspartnerin ganz kurz vor. Also, wir haben gesprochen mit Said Majid. Er lebt schon lange in Magdeburg und leitet auch schon seit mehreren Jahren den deutsch-syrischen Kulturverein Magdeburg. Und er spricht über die Auswirkungen auf eine sehr große und sehr heterogene Community von Rassismusbetroffenen in Magdeburg. Dann sprechen wir mit Mamad Mohammed und Antje Arndt. Mamad Mohammed ist seit vielen Jahren der Geschäftsführer von LAMSA, dem Landesnetzwerk Migrantinnenorganisationen in Sachsen-Anhalt. Und Antje Arndt gehört zur Projektleitung der mobilen Opferberatung in Trägerschaft von Miteinander e.V. Beide sprechen darüber, wie sie als zum einen community-basierte Organisation und Netzwerk und zum anderen als fachspezifische Gewaltopferberatung die Situation seit dem Anschlag erleben, welche Anfragen und welche Hilferufe sie gerade erreichen und wie sie auf unterschiedliche Art und Weise versuchen, die direkt und indirekt Betroffenen zu unterstützen. Und wir haben ein Gespräch mit Rima Hamamo. Sie leitet auch schon seit vielen Jahren CLAIM, die Allianz gegen Islam und Muslimfeindlichkeit.
Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass ihr bei diesem Podcast dabei seid. Said und Mamad und Antje. Und damit sich unsere Hörerinnen vorstellen können, wo ihr seid, während wir diese Aufnahme und dieses Gespräch aufzeichnen, stellt euch doch kurz selbst vor und sagt, wo wir euch erwischen.
Hallo, Antje hier von der mobilen Opferberatung Sachsen-Anhalt. Ich bin in Halle, einer unserer Anlaufstellen, also heute im Homeoffice tatsächlich.
Ja, hallo, ich bin Mamad Mohammed. Ich bin der Geschäftsführer von Lamsa und sitze tatsächlich gerade in Halle. Und ich war heute Vormittag in Magdeburg und habe das Gefühl, mittlerweile bin ich jeden Tag unterwegs nach Richtung Magdeburg.
Ja, hallo, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Said ist mein Name, Mitglied des Zürich-Deutscher Kulturverein Magdeburg. Und ich sitze gerade in einem Coworking-Raum in Forumgestaltung in Magdeburg, weil wir Vorbereitungen für das Zuckerfest kommenden Freitag haben.
Umso mehr herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt für diesen Podcast zu diesem ja A schwierigen und B gleichzeitig sehr wichtigen Thema, nämlich die Folgen des mörderischen Anschlags in Magdeburg am 20. Dezember. Und Said, ich würde tatsächlich dich als erstes bitten, zu beschreiben, welche Folgen im Alltag von migrantisierten Menschen du in deiner unmittelbaren Umgebung, vielleicht auch du selbst beobachtest. Was kannst du den Hörerinnen dazu sagen?
Der Anschlag war für uns ein zweiseitiger Schock für Menschen mit Migrationsgeschichte in der Stadt. Erste Seite, dass dieser Anschlag hat uns alle betroffen. Wir haben die Nachricht mit großer Trauer bekommen. Wir sind direkt zu dem Tatort gefahren, um einfach zu helfen. Und der zweite Seite, dass die rassistischen Angriffe sogar am Tag des Anschlags haben wir bemerkt. Und ja, also die verschiedenen Arten von Angriffen, sei es körperliche Angriffe oder Beleidigungen, also im Alltag, auf der Straße, ist für viele Menschen, die migrantische Aussehen haben, einfach hat sich leider verändert. Die fühlen sich nicht mehr willkommen und die fühlen sich schuldig, als die selber die Täter von verschiedenen Anschlägen sind.
Mamat, du vernetzt ja oder ihr vernetzt ja viele Selbstorganisationen und Initiativen.
Ja, also ich muss sagen, ich hatte irgendwie, ich kann mich sehr gut erinnern, 20. Dezember, wenn wir mal ehrlich sind, als wir so endlich mal gedacht, jetzt ist so eine Zeit, wo wir alle mal ein bisschen zur Ruhe kommen. Das Jahr war sehr anstrengend und ich glaube, das hat auch nach Römerstadt, aber nach Söhling, in mein Heim. Das war irgendwie immer für uns als Netzwerk ziemlich ständiger, diese Generalverdacht, diese ständige Recht, also irgendwie zu begründen oder irgendwie zu entschuldigen, was auch immer, ne? Das war so eine anstrengende Jahr und ich dachte, jetzt können wir ein paar Tage zur Ruhe kommen. Da kaum waren wir zu Hause am 20. war dann zu sagen, der kam in wirklich die Nachrichten, aber auch die Netzwerke, die Mitglieder in Magdeburg, die angerufen haben. Unsere erste Reaktion war wirklich erste, wer schauen wir, wer überhaupt geht gerade. Ne? Also weil natürlich wissen wir auch, und einen Tag davor, weiß ich, mein Team, der selbst auf dem Weihnachtsmarkt war, an der Ort war, wo den am 20. der schreckliche Anschlag war. Daher ist es für uns, weil erste Gedanken, sind sie alle überhaupt in Sicherheit? Sind die Menschen dort, die gearbeitet sind, in Sicherheit? Sind Menschen, die gerade mit ihrer Familie unterwegs sind, in Sicherheit? Das war so, wirklich reflexartig haben wir über soziale Netzwerke, haben wir über verschiedene Wege gesucht, mal die Menschen zu erreichen, auch Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Ehrenamtliche, also Netzwerksmitglieder, zu verstehen, wie geht's denn alles. Und das war schon sehr schwierig am Anfang, weil klar ist ja in der Situation, kriegt man gar keine Informationen. Und ich glaube, dann ging es wirklich diese Erfahrung, und erst am 21. schon die ersten Nachrichten von Übergriffen erreicht haben, war irgendwie für uns klar, das wird irgendwie uns jetzt lange beschäftigen. Und ich glaube, das war so ein Moment, wo wir auch als Netzwerk reagiert haben und gesagt haben, das darf nicht passieren. Und das tat einer einzigen, für die gesamte Kommune, in Haftung gezogen wird. Und das hat sozusagen die Folge gehabt. Und man muss offen sagen, das hat die Folgewochen waren, glaube ich, für uns allen Akteurinnen, auch Netzwerke, ziemlich beraubend, einmal kann man sagen, weil im Grunde man war ständig am Telefon, man war ständig am Nachricht, an News, und wir haben, sage ich, einen Tag, wo nichts passiert, war ein guter Tag, es war immer ziemlich sehr, ich habe gemerkt, das Gefühl hatte, also die Erholungszeiten, die wir eigentlich alle gebraucht haben, um Kraft zu tanken für ein neues Jahr und da kommende Bundestagswahlen, das muss man jetzt auch so sagen, als Netzwerk. Das war wissen, es wird noch schwieriger werden. Die waren dann hinfällig. Ne? Und deswegen glaube ich, ich habe persönlich, muss sagen, ich habe erst irgendwann Anfang Februar realisiert, dass wir das Jahr schon vorbei ist und neues Jahr gestartet hat, weil das Gefühl hatte, im Januar war ich immer noch im Jahr 24 hängen geblieben. Und da hast du fast einen Monat später, habe ich irgendwie realisiert, okay, jetzt sind wir aber nicht mehr 24, 25.
Alles, was Mama gesagt hat, es beschreibt und hat beschrieben, wie unsere Gefühle waren. Also wirklich, die erste Frage, die die migrantische Community gefragt haben, woher der Täter kommt. Leider, dass wir diese Frage gestellt haben. Und diese Angst ist es berechtigt, weil diese allgemeine Verurteilung und diese Pauschalisierung, es ist immer da. Und wir haben das bemerkt in den verschiedenen vorherigen Anschläge, Mannheim, Solingen und so weiter und so fort. Und es kam die Nachricht, dass das der Täter Syrer ist. Dann es kam die Nachricht, dass er aus Saudi-Arabien ist. Ist völlig egal, woher kommt der Täter. Aber die Folge, die danach gekommen sind, das hat die migrantische Community in der Stadt einfach Angst gemacht. Und an Zeit, wo die Opfer auf dem Boden waren, die Verletzte, die Schwerverletzte und die Sanitäten, die Essen, die und so weiter und so fort. Und deswegen, das war wirklich eine sehr, sehr, sehr harte Arbeit, die ich in meinem Leben nicht vergessen werde. Diese Tage wirklich, die sind vorbei, aber die werden einfach bleiben, in unseren Erinnerungen einfach. Das war wirklich ein Ausnahmezustand.
Antje, jetzt ist ja klar, dass Magdeburg seit wirklich Jahrzehnten Schwerpunkt rechter rassistischer Gewalt ist. Was hat sich durch den Anschlag verändert? Was seht ihr in eurer Beratungsarbeit? Was seht ihr im unabhängigen Monitoring?
Man darf das ja nicht vergessen, dass der Alltagsrassismus und rassistische Gewalt in Magdeburg vorher schon existiert haben. Menschen, sowohl sozusagen Betroffene, auch da schon eine Form von Normalisierung ja leider durchmachen mussten. Es ihnen also an sich nichts Neues ist. Und aber das, was ab dem 20.12. passierte und ja auch jetzt noch anhält, dieser sprunghafte Anstieg von auch teilsweise schweren körperlichen Gewaltakten, dass diese neue Qualität auch von beschriebener Alltagsdiskriminierung, von Angstgefühlen, von sozusagen Magdeburg als Gefahrenzone, das ist sozusagen, das kommt schon auf was Hohes, kommt das noch obendrauf. Das ist, glaube ich, für Menschen, die in einer Stadt leben, wie Berlin, Hamburg, Frankfurt, in einer sozusagen vielfältigen multikulturellen Großstadt, ist das ganz schwer zu vermitteln, wie dieses Gefühl in Magdeburg ist, wie krass das eigentlich wirklich ist und wie sehr das den Alltag dominiert. Das erleben wir in den Beschreibungen, das erleben wir auch in den Zahlen. Also, es wurde gerade schon gesagt, es sind gerade mal ein paar Stunden vergangen nach dem Anschlag. Da sind schon die ersten Körperverletzungsdelikte. Ein 13-Jähriger wurde in seinem Wohnhaus, im Fahrstuhl gewürgt und dafür verantwortlich gemacht, Menschen wie ihr, und musste deswegen Gewalt erleiden. Und das hat sich die Tage nach fortgesetzt. Wir hatten bis Februar haben wir 15 rassistische Gewalttaten zu verzeichnen gehabt in Magdeburg seit dem 20.12. Als Vergleich dazu, im gesamten Jahr 2023 waren es 47 oder 46, ich glaube 47 rassistisch motivierte Gewalttaten. Also innerhalb kürzester Zeit ein sprunghafter Anstieg. Und das ist nur die Gewalt in Form von körperlicher Gewalt oder Bedrohung.
Mamat und Zeit, ihr habt ja auch direkt mit Betroffenen zu tun. Und was würdet ihr sagen, wie verändert sich dadurch auch der Alltag?
Vielleicht nochmal zwei, eine kleine Schlenker ein bisschen in der Vergangenheit. Ne? Also ich bin ja seit 90er Jahren in Sachsen-Anhalt und ich lebe in Halle. Und es war die Sorge, die ich mir gerade wirklich sehr, sehr stark durch sozusagen die, dass wir in den 90er Jahren dürfen die nicht haben. Und dafür müssen wir alles tun dafür, dass es das nicht passiert. Ich glaube, die Erfahrung, was wir als migrantische Community ja machen, die letzten Jahren oder auch seit 2016 nochmal besonderer ist, nochmal ein Jahr zu nennen, als die AfD in den Landtag gezogen ist. Es ist noch sprachfähiger geworden. Das heißt, der Altersrassismus, was ja Antje vorher beschrieben hat, hat ein Gesicht gekriegt, hat eine parlamentarische Plattform gekriegt. Das müssen wir auch leider dazu sagen. Also an der Stelle, Menschen haben nicht mehr gescheut, die Begriffe werden normalisiert. Das heißt, alltagsfähig geworden, Migration. Denkt noch daran, Begriff, was wir vor einem Jahr alle auf die Straße gegangen sind, mittlerweile gängiger Begriff, also in der Parlamenten, aber auch in politischen Diskursen. Und was man sagte, nach den Worten folgen Taten. Und ich glaube, an der Stelle ist es bewusst zu machen, das ist ja, was uns ja große Sorge macht, dass wir an der Stelle, wir dürfen die 90er Jahren, dürfen nicht wiederholt werden. Und das Besondere ist natürlich jetzt, dass wir schon ein starkes Netzwerk sind, also auch ein heutiger Podcast zeigt, dass wir natürlich Öffentlichkeitsarbeit gemacht haben in den letzten Monaten. Auch eine Besonderheit, was, glaube ich, in den 90er Jahren sehr schwierig war, teilweise kein Interesse gab, teilweise auch den Menschen alleine gelassen worden und das teilweise auch in gewissermaßen auch eine die Angst war, überhaupt in die Öffentlichkeit zu gehen. Was wir besonders auch jetzt ist, dass viele Betroffenen selber sagen, ich möchte in die Öffentlichkeit, ich möchte nicht mehr schweigen. Und das ist das die Erfahrung, glaube ich, das können wir uns schon an der Stelle auch bewusst machen, dass es manchmal, sagt man, die Empowerment-Arbeit ist ja, ist mühsam. Man denkt das Gefühl, okay, man arbeitet mit Menschen zusammen, man aktiviert sie, man stärkt sie. Und man sagt, naja, okay, wann trifft das so ein, dass sie selbst eigenständig auf den Weg gehen? Und das hat jetzt gerade gezeigt, dass Netzwerkstrukturen auch die mobile Abfallberatung, aber auch die Community-Arbeit, aber auch anderen Menschen in Magdeburg, auch Sachsen-Anhalt, geben die Leute natürlich in gewissermaßen einen Rückenhalt. Ne? Und sagen, okay, sind nicht alleine damit konfrontiert. Das ist, glaube ich, an der Stelle, muss man sagen, auch wichtig, dass auch alle Menschen, die irgendwie anfangen, kleinere Saaten zu sehen, macht das weiter, weil wenn drauf ankommt, dann müssen wir also die Menschen aktivieren. Wenn es drauf ankommt, müssen wir alle solidarisch miteinander sein. Das kann ich nur so sagen, eine wichtige Erfahrung, die ich jetzt in den letzten 3, 4 Monaten nochmal besonders gemacht habe. Und das Letztere, trotz dessen, ist leider die bittere Wahrheit, das muss man so sagen, dass die Menschen einfach sehr, sehr natürlich zum Nachdenken kommen und sagen, okay, bleiben oder gehen. Und diese bleiben oder gehen ist leider am Ende ja eine gewissermaßen gar nicht mehr die Frage, ja, also was hält mich hier an, so, ne? Was hält mich hier auf? Und ich glaube, nach den Anschlägen und nach den rassistischen Übergriffen, der Altersrassismus, auch die Kinder, wenn Kinder angegriffen ist, die Besonderheit natürlich noch dazu kommt, dass ich, wir sind ja auch, sag mal, an der Stelle, wo ich mich auch Fragen stellen, ist es ein Lebenswert? Und das spricht dich ganz schnell in der Community-Strukturen, also wirklich wahnsinnig willkommen, gar nicht, manchmal gar nicht hinterher, überhaupt verständlich zu machen. Also ich vermute, dass wir, ich würde das einfach an der Stelle die Sorge reingeben, dass wir im Sommer, so was Schulferien sind, einige Menschen werden Sachsen-Anhalt verlassen oder auch Magdeburg verlassen. Einige warten bis dahin und bis es vorbei ist, die Schule zu Ende ist. Im Juni wird es so sein bei uns im Sachsen-Anhalt daher. Also müssen eigentlich dafür alles tun, die Menschen gewissermaßen ein Gefühl von Sicherheit anzubieten.
Ja, also bleiben oder gehen, das ist die zwei Optionen, die Migrantinnen hier in der Stadt einfach im Kopf haben und einige sind schon weg umgezogen. Also ein Freund von mir, die wir einfach zusammen verschiedene kulturelle Veranstaltungen zusammen organisiert haben, der hat den Integrationspreis gewonnen letztes Jahr, hat einfach die Stadt verlassen, weil er rassistisch angegriffen worden. Und ja, also es motiviert ihm leider keine Sachen mehr in der Stadt zu bleiben, obwohl er hier in Magdeburg eine neue Heimat einfach gefunden hat und unglaublich viele Freunde und Bekanntschaften. Und er hat ja studiert, hat ja alles hier von Null angefangen. Aber wenn da keine Sicherheit mehr, dann muss er die Stadt verlassen. Und was die Betroffene betrifft und die Community-Arbeit, was einfach den Alltag verändert hat, dass Menschen einfach in so Grundsachen, die im Alltag passieren, zum Beispiel im Einkaufszentrum oder auf der Straßenbahn oder im allgemeinen öffentlichen Orten, dass die einfach so komisch angeschaut werden von den Menschen, als sie selber die schuldig sind. als sie selber die Täter oder der Täter sind. Das ist so die allgemeine Sachen. Aber wenn wir hier über die Kinder sprechen, die angegriffen wurden, die haben mit Migrationspolitik oder Migrationsdebatte gar nichts zu tun. Also wenn wir, das ist eine neue Qualität, wie Antti gesagt hat, ja. Und das ist ein gefährliches Zeichen. Und wir müssen hier wirklich mehr darüber reden, wenn Kinder angegriffen werden. Und auch wenn die Betroffenen nach Deutschland geflüchtet sind, die kommen hier nach Deutschland, weil hier ein sicheres Land gefunden haben. Und wenn hier, wie gesagt, keine Sicherheit mehr gibt, dann überlegen die einfach, die Stadt zu verlassen.
Wir haben auch sehr viele Beratungsanfragen. Normalerweise beraten wir ja Menschen nach Angriffen. Das ist ja unsere Hauptaufgabe. Und mit den Ressourcen, die wir haben, sozusagen auch das, was oft machbar ist. Wir haben aber vermehrt Beratungsanfragen von Menschen, die sagen, was mache ich, wie bereite ich mich auf den Moment vor, wenn ich angegriffen werde? Also Beratung vor Angriffen ist gerade ein enormer Bedarf in Magdeburg insbesondere.
Ich wollte nur eine Sache tatsächlich ein bisschen so reinbringen. Also das könnt ihr nochmal ein bisschen mit aufnehmen. Finde ich nochmal total wichtig, weil Thema Zivilcourage, ne, das ist das. Oder einfach, wir haben den Eindruck gleichzeitig, das ist ja sagen auch die Erfahrung aus Halle, aber auch andere Städte genauso. Ich meine, am 11. Juni ist 25 Jahre Aufstand der Anständigen in Dessau, Alberto Adriano ermordet worden. Und das hat der Stadt wie Dessau beispielsweise lange, immer eigentlich faktisch, nach 25 Jahren immer die Frage, wenn man das die Menschen, dass diese Erinnerung wachhalten, werden immer so als Selbstbeschmutzer sozusagen teilweise gesehen. Und das Halle ähnliche Erfahrungen. Und ich habe das Gefühl, dass Magdeburg ähnliche Konzentration geht. Das heißt, dass Menschen, die jetzt auf diese ganze Öffentlichkeitsarbeit machen, in der Richtung rassistische Übergriffe etc. und so weiter, und was zu sagen, wir, glaube ich, letzten 3 Monate oder 3,5 Monate, und ich höre oft manchmal auch einige Stimmen aus der Zivilgesellschaft, so nach dem Motto, ihr macht Magdeburg schlecht. Wo ich das Gefühl hatte, also was soll ich schlecht, was schon schlecht ist? Also ich wusste gar nicht, was man so, also heißt der, wenn man so ein bisschen so kommt auf der Frage, der Bringer der schlechten Botschaft wird geköpft. Und das finde ich, der Stelle muss man wirklich, also da habe ich ein bisschen Bauchschmerzen, dass wir an der Stelle gemeinsam nachdenken müssen, dass wir die Verantwortung nicht an die Mobilaufbauberatung, nicht an Lamsa oder auch andere Netzwerke, Unterstützerinnen-Netzwerk abgibt, sondern die Verantwortung müsste sein, wie könnte die Gesellschaft zusammenhalten, wie können wir eine lebensvolle, wertvolle Stadt machen. Und ich habe den Eindruck, gerade wir werden dafür verantwortlich gemacht an manchen Stellen, dass wir überhaupt das auf die aufmerksam machen. Und das finde ich wirklich fatal, weil wir sagen, wir schwächen auch die solidarischen Netzwerke und Strukturen. Das kann ich nur mit auch in Botschaft geben. Ich glaube, total wichtig ist, dass wir eher sozusagen die Menschen, die auch die ganze Soli-Gruppen etc. und so weiter eher stärken müssen, weil sie jeden Tag aufstehen, jeden Tag dafür kämpfen, dass die Menschen nicht vergessen werden. Ne? In Hanau, Halle etc. Also das sind alle Erfahrungen, die uns, glaube ich, als Menschen sehr, sehr geprägt haben auch.
Zu dem ersten Punkt würde ich gerne was vorlesen, was auch eine der Angegriffenen, die von der mobilen Opferberatung auch unterstützt wird, uns im Vorfeld geschrieben hatte, nämlich die Ängste und rassistischen Erfahrungen, besonders am Arbeitsplatz, haben bei vielen zu Angst, Einschränkungen und sozialer Isolation geführt, was letztendlich zu Depressionen und weiteren Problemen führt, beziehungsweise auch schon geführt hat. Und meine Frage an euch ist, was für Unterstützungsangebote gibt es denn für Betroffene vor Ort und welche Möglichkeiten, da auch Support zu leisten, habt ihr entwickelt, haben andere entwickelt?
Ich glaube, das ist ja die Frage, die manchmal in so Raum kommt, ne? Wie weit können wir die Möglichkeiten schaffen? Also wir haben ja schon jahrelang, also 2006 schon begonnen, als wir in Knoten die Beratungsstelle startet haben, war uns immer eine entscheidende Frage, wie schaffen wir Räume, geschützte Räume auch für Betroffenen zu haben. Also weil ohne diese Räumlichkeiten bleiben wir mit unserer eigenen Erfahrung alleine. Und das ist ja auch das, was wir natürlich, ich sag mal, am Ende ist, ist nicht so sonst eine psychische Erkrankung, Rassismus macht das psychisch krank. Ja, das ist ja so leider, das muss ich immer, wenn wir das sozusagen das nicht bewusst machen, auch teilweise erben wir an unsere eigenen Kindern weiter. Das muss ich auch immer verweisen, weil ich immer manchmal das Gefühl habe, das gar nicht so bewusst ist. Meine Erfahrungen bleiben nicht nur bei mir, sondern ich gebe die weiter an mein Verhalten, an mein Reagieren, an mein Tun, auch an Generationen weiter. Und deswegen umso mehr wichtiger ist, dass wir diese geschützten Räume haben, einerseits, für die wirklich auch mit den Austausch zu finden. Wir haben ja ganz viele Empowerment-Geschichten, die machen wir immer schon immer laufend. Also wir haben Lamsa selber eigentlich in geschützte Räume, Empowerment-Bereiche immer reingekommen. Und das Wichtigste, glaube ich, für uns immer, kann ich sagen, dass wir in den Weg gehen, dass wir, das, ne, das wird immer oft uns gesagt, es ist ein gefühlter Rassismus. Also das heißt, wenn ich jetzt irgendwie was anprangere oder auch wenn bestimmte Strukturen erzähle, hören wir immer den häufigen Satz, naja, es war vielleicht ja irgendwie nicht so richtig und irgendwann alle einen schlechten Tag und wird immer schnell Begründungen gefunden dafür. Deswegen umso mal wichtiger die Dokumentation dieser Prozesse, die Fälle, ne? Weil damit schaffen wir auch natürlich gewissermaßen auch eine Gewichtung, auch was, wo findet wo was statt, auch ne? In der Fragestellung, die wir uns sehr, sehr beschäftigen. Also an der Stelle auch anwaltschaftlich, aber auch die Menschen zu den Weg, dass du nicht alleine bist mit deiner eigenen Situation. Das sind so drei Sachen, die wir auf meiner Sicht total wichtig sind. Bei Magdeburg nochmal besonders kann ich nur sagen, das vierte, was mir da aufgefallen ist, diese gemeinsame Netzwerksolidarität. Ne? Das kann ich immer noch betonen. Also ohne Zusammenarbeit von der Strukturen miteinander wäre sozusagen, man würde alleine Kämpfe führen. Und das ist, dann wären wir alle, die Beratungsstrukturen, also auch die mobile Opferberatung, genauso wie antirassistische, Antidiskriminierungsberatung und so weiter, wir halten einfach lange nicht durch. Also es geht sozusagen nicht, die lange Atmung zu haben, sondern einfach, die Kollegen haben eine enorme Belastung in kürzerer Zeit. Und wir hatten, und das heißt, kann nur pass am Ende aufgefangen werden, wenn ganz viele gleichzeitig auch die Kollegen sich auch Stütze geben können und unterstützen können. Sonst würden wir, mal ehrlich zu sein, in spätestens 4 Wochen oder spätestens 2, also 8 Wochen, sind wir alle dann platt. Und dann ist niemand mehr in der Lage, irgendwas für jemanden zu tun. Wie sagt man so, die hilflose Helfer, ja, also am Ende der Stelle wichtig ist, dass die Helferinnen und Helfer genau die Infrastruktur bekommen und dass die politische Unterstützung bekommen, als die Betroffenen, die von den rassistischen Übergriffen sind.
Was zum Beispiel sehr gut funktioniert hat und Lamsa und Syrisch-Deutsche Kulturverein mit in, maßgeblich organisiert hat, war ein relativ schnell ein Community-Treffen, ein erstes in Magdeburg, wo eben die Netzwerke einbezogen wurden. Also ich weiß, der Raum war viel zu klein für die Menschen, die kamen. Also der Bedarf war da und das war ganz wichtig, damit Menschen spüren, dass sie nicht alleine sind, damit sie reden können oder zuhören können. Davon bräuchte es mehr, dafür bräuchte es mehr Ressourcen, wo es auch noch einen größeren Bedarf gibt, weil der ist natürlich auch sehr individuell, funktioniert nicht für jeden gleich, ist eben dieses Mental Health. Wie können Menschen psychisch unterstützt werden? Wir haben eine absolute Notversorgung generell schon im psychotherapeutischen Bereich. Nach dem Anschlag in Magdeburg, die Traumaambulanz in Magdeburg war zum Zeitpunkt des Anschlags noch nicht mal richtig besetzt. Die musste sozusagen überhaupt erst aktiviert werden. Und man kann sich vorstellen, bei fast bis zu 1000 als Betroffene des Anschlags sind die Ressourcen wahnsinnig gering. Dazu noch rassismussensible Therapeutinnen oder mehrsprachige Therapeutinnen. Also da ist ein Bereich, wo sozusagen Community und Beratungsarbeit von uns Grenzen gesetzt sind, weil wir nicht die fachlichen Kompetenzen haben, sondern wir auf entweder Gelder oder Personen angewiesen werden, die da schnell zur Verfügung stellen und Menschen unterstützen können. Und es gibt gute Ansätze. Betroffene haben sich zum Beispiel Online-Therapieangebote in ihrer eigenen Sprache organisiert, aber das ist finanziell, also und qualitativ sehr gute Angebote. Aber das ist ein finanzielles Problem für Betroffene, die eh schon finanzielle Probleme haben, was wir jetzt auch nicht als Beratungsstellen alleine lösen können. Was es auch braucht, da sind wir im Gespräch, sind zum Beispiel Erholungsfahrten für die Familien. Wir haben über die Kinder gesprochen. Viele Familien und Kinder brauchen mal eine Auszeit, um aus dem, was wir vorhin geredet haben, aus diesem rassistischen alltäglichen Wahnsinn mal Urlaub vom Rassismus machen zu können. Das klingt hart, aber genau das, nicht alle können Magdeburg verlassen. Auch das müssen wir ja wahrnehmen. Es gibt auch Menschen, die haben nicht die Wahl, weil es andere Zwänge gibt. Von daher ist da auch noch einiges, was geleistet werden kann. Aber es gibt auch tolle Sachen wie Sportvereine in Magdeburg, die Selbstverteidigungskurse anbieten, Boxtrainings. Das können wir teilweise auch übers Projekt unterstützen, braucht es aber noch mehr.
Zwei Punkte. Erster Punkt, die starke Community-Arbeit, nicht nur die syrische oder die arabische Community, es gab auch die anderen Communities, die migrantische Menschen haben in Magdeburg, die haben auch tolle Leistungen geleistet, und zwar, dass wir einfach die Beratungsstellen geholfen haben mit der Vermittlung der Fälle, ja schon. Und was da wichtig persönlich finde, dass die Community vielleicht die Angebote der Beratungsstellen nicht mehr, also nicht gut kennen. In diese schwierigen Zeiten und in diese, also Ausnahmezustände, vielleicht die Personen, die selber vertrauen, können die vielleicht einen direkten Kontakt mit denen halten. Und was ich zum Beispiel geleistet habe, es war wirklich eine, finde ich, Erleichterung, dass ich alle Fälle vielleicht zusammengefasst habe, besonders Ende Dezember, Anfang Januar zusammengefasst habe und dokumentiert, also kurze Beschreibung und nach Einverständniserklärung, dass die Kontaktdaten weiterleiten darf direkt an die Beratungsstelle, sei die mobile Rufberatung oder die Endknoten. Und der zweite Punkt, es gab auch persönliche, individuelle Begleitungsangebote. Es gab Menschen, die haben Angst, einfach auf der Straße alleine rauszugehen oder normale Einkauf zu machen. Es gab diese Angebote, die haben wir intern und privat angeboten. Und ja, also dieser allgemeine Rassismus, wie Anti gesagt hat, das klingt hart, aber die Menschen brauchen Urlaub von Rassismus. Aber Mensch, es gibt Menschen, die Stadt nicht verlassen können, aus verschiedenen Gründen. Es ist so, so schwierig und so hart, einfach wieder von null anzufangen in andere Bundesland und andere Stadt, besonders wenn hier um Kinder geht, dass die zur Schule gehen. Es ist so schwierig, einfach die Entscheidung zu treffen, wegzuziehen. Und was Mamad gesagt hat auch, also dass wir verantwortlich gemacht wurden, dass wir das Bild von der Stadt schlecht machen oder schlechter machen. Ganz im Gegenteil. Also wir versuchen einfach die Stadt in einen guten Weg zu bringen, dass die Stadt nicht so in einer nicht in Ordnung Weg zu gehen. Also mehrere Gründe, also fehlende Personal, Fachkräftemängel und so weiter und so fort. Wenn so schlechter Ruf gemacht wird, weil keine Lösungen oder keine klare Haltungen gibt. Verantwortliche Sache, die Zuständigen, nicht uns. Wir dürfen nicht schweigen, wenn hier einer rassistisch angegriffen wurde. Das ist keine Verantwortung von uns.
Jetzt gibt es ja zwei Akteure, über die wir noch gar nicht gesprochen haben oder über die ihr noch gar nicht gesprochen habt, nämlich Polizei und Politik. Und mich würde tatsächlich interessieren, wie ihr die Reaktion der Polizei, der Sicherheitsbehörden beschreiben würdet auf diese Zunahme rassistischer Gewalt und Angriffe und wie ihr die Reaktion von politisch Verantwortlichen beschreibt, ja, also sowohl auf der kommunalen Ebene als auch auf Landesebene. Was nehmt ihr wahr?
Ich kann ja gerne beginnen, also mit der Polizei. Ich finde, also zu sagen, so vergleichbare Situationen könnten wir tatsächlich in vielen Stellen, sage ich mal, es könnte immer besser sein, aber an der Stelle haben wir das Gefühl gehabt, dass sie vielleicht waren die Ernstlage klar. Das heißt, es war jetzt nicht, auch benachrichtigt im Dezember, und wir hatten Silvester diese große Sorge gehabt, dass das irgendwas passiert, also Silvesternacht. Und daher war ja auch großenteils die Absprachen im Innenministerium, Sozialministerium, ach Quatsch, mit der Polizei, also mit dem Innenministerium und der Polizei lief eigentlich reibungslos. Und ich kenne auch den Satz noch von dem Innenministerium: Wir schicken alles raus, was laufen kann. Das fand ich irgendwie spannend. Ich stelle mir gerade vor, so wie das aussehen wird. Aber anscheinend war denn wirklich so die ernste Lage klar, dass es irgendwie zur Eskalation kommen kann, die auch so eine Stadt wie Magdeburg natürlich auch bundesweit, landesweit, auch, also weltweite Presse nicht ertragen kann. So, das ist so ein bisschen eine, aber die Sicherheit natürlich der Menschen im Vordergrund stehen muss. Und was aber die Perspektive der Politik, und das ist ja, glaube ich, auch, was immer das Gefühl habe, und das muss man natürlich sagen, ehrlich gesagt, wir haben noch keine klare Haltung von der Landesregierung bis jetzt gehört. Das muss man sich da sagen. Das ist auch wirklich Makel, was wir natürlich bewusster machen müssen. Die Menschen sind nicht, ich sag mal, die lesen auch Presse. Und einzige, wirklich, also einzige Wunsch, und das ist so ein bisschen die, was uns immer wieder begleitet, das Gefühl zu haben, Teil von Sachsen-Anhalt zu sein. Und das ist so, und diese Klarheit haben wir bis jetzt von der Landesregierung noch nicht gehört. Und ich muss sagen, dass ich würde mal Landesebene ansprechen. Ich kann gerne die Kollegen Said nochmal in der, was sie sagen, die Stadt angehen. Aber und das ist nochmal unsere einzige Antwort von der, und sage ich mal, wenn ich heute anschaue, heute ist der, sagen, der 31. März, und wenn ich die Presse in Sachsen-Anhalt lese, höre ich erstmal, der Ministerpräsident, seine Reaktion ist immer, wir müssen mehr Migration eingrenzen. Ich glaube, das Gefühl, wir haben kein Migrationsproblem. Und irgendwann langsam reicht. Es kann doch nicht sein, dass wir für alle Versäumnisse der letzten 30 Jahren, 40 Jahren, keine Ahnung, verantwortlich gemacht werden. Und die Antwort kann doch immer kommen, dass sie mehr Migrationsbegrenzung. Parallel gleichzeitig, die erleben Menschen rassistische Übergriffe. Also, ne? Also ich glaube an der Stelle, ich finde das Gefühl, auch es ist auch, dürfte ja noch Eigeninteresse sein des Landes. Ich meine, um ein Beispiel zu nennen, dass man vielleicht für die Menschen auch eine Vorstellung zu haben, was Sachsen-Anhalt von Bevölkerung verloren hat. Also seit der Wende über 700.000 Menschen Sachsen hat verloren. Und allein in Magdeburg zu bleiben, 1994 lebten in Magdeburg 284.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Da waren davon gerade 6.000 Ausländer oder menschliche Migrationsgeschichte. Und wenn man heute anschaut, sind 240.000 Einwohnerinnen und Einwohner und davon sind knapp 40.000 Einwohner mit Migrationsgeschichte. Also wenn die nicht wären, wäre Magdeburg gerade mal 200.000, hat 80.000 Menschen verloren innerhalb von letzten 30 Jahren. Und das ist so, wo ich das Gefühl habe, anscheinend ist man bereit, das alles hinzunehmen, um Migration zu begrenzen. Also das ist mir so ein Rätsel, ehrlich gesagt. Ich kann das, ich habe auch mein Team heute gesagt, ich verstehe es irgendwie irgendwann nicht mehr irgendwann, weil ich das Gefühl habe, also ich glaube nicht, dass Migration, Begrenzung unsere Probleme, soziale Probleme, die gesellschaftlich gibt, lösen wird. Und die Wahlkampf wurde geführt, 100 Tage lang, auf die Kopf, also sagen, auf die Schul, auf die wirklich auf die, unser Rücken mit Migrationsgeschichte, 100 Tage lang, muss ich jeden Tag hören, was wir alles sind, diffamiert, kriminalisiert und so weiter. Und jetzt, wenn man so anguckt, die Koalitionsgespräche und die das Thema anschauen musste, die was das Sondierungspapier und die Koalitionsarbeitsgruppen, da wird mir echt, ehrlich gesagt, schlecht, weil ich das Gefühl habe, genau, das geht so weiter. Und am Ende ist dann gewissermaßen, was versprochen wird, kann gar nicht gesetzlich also gehalten werden. Und dann wundert man uns sich, warum das sozusagen in der politischen Diskursen, das, weil man es nicht ehrlich ist, sondern dann Schuldverschiebung macht. Und am Ende sind die Betroffenen, der Menschen mit Migrationshintergrund, der Leitende über diese ganze Politik. Und das ist aus meiner Sicht fatal. Und ich finde wirklich, ich kämpfe jeden Tag dafür, dass wir einfach, es geht nicht um die Frage, dass MP jeden, und das würde ich mir wünschen, wenn jeden Menschen einen Brief schreiben und sage, du gehörst zu uns, aber ein politisches Signal zu sagen, ihr gehört zu uns, ein Teil unserer Gesellschaft seid. Das würde, glaube ich, einen großen, auch ein Wertschätzen, eine Anerkennung von den Menschen, die hier leben und jeden Tag dafür tragen, was auch Said vorher sagte, die Gesellschaft zusammenzuhalten. Und diese allein drei Worte, ihr gehört zu uns, die haben wir bis jetzt noch nicht gehört.
In den ersten 2 Wochen nach dem Anschlag haben wir fast gar nichts mitbekommen von der Politik, obwohl wir alles gemacht haben, was wir machen können auf die Öffentlichkeitskanäle, sogar auch unsere private Seiten, die kommunale Politiker oder die Parteien, die sie in der Stadt sind, erreicht, haben wir uns also wirklich alleine gelassen gefühlt, dass niemand um die Migrantinnen kümmert. Und erst danach haben wir diese gemeinsame Erklärung von mehreren Parteien im Stadtrat von Magdeburg bekommen, dass die rassistische Übergriffe verurteilen und so weiter und so fort. Aber das Problem ist, dass die Community das nicht mitbekommen hat. Ja, also es reicht nicht aus, das auf einer Seite von der Stadt Magdeburg zu posten. Nein, auf keinen Fall. Es gibt viele Menschen, die die Stadtseite nicht besuchen oder nicht lesen. Also wirklich, die Community braucht eine klarere und sichtbare Haltung. Das finde ich nicht so schwierig zu machen. Vielleicht ein Video, ein Statement, ein Kampagne, dass die Menschen mit Migrationsgeschichte ein untrennbarer Teil von Magdeburg sind, zum Beispiel 40.000 Menschen, die sind. Danach haben wir, da ich neu bestellt, auch das ist auch eine andere Sache, neu bestellt im Beirat für Integration und Migration der Landeshauptstadt Magdeburg bestellt wurde am 5.12. Dann haben wir diese gemeinsame oder die Stellungnahme rausgeschickt. Das war Mitte Februar. Das hat so lange gedauert. Also fast 2 Monate nach dem Anschlag, diese Stellungnahme, die rassistische Übergriffe zu verurteilen. Und die Oberbürgermeisterin hat das in schriftliche Worte unterstützt. Dann hatten wir das gemeinsame Treffen mit der Oberbürgermeisterin Ende Februar, fast Ende Februar, um direkt mit den Betroffenen zu sprechen. Und ja, also die Haltung der Oberbürgermeisterin ist klar gegen rassistische Übergriffe. Aber wie gesagt, klarere und sichtbare Haltung. Das, was jetzt nicht die Menschen oder die migrantische Community bekommen hat. Was die Polizei betrifft. Vielen Dank. Die Polizei hat auf jeden Fall starke Arbeit geleistet, besonders am Silvesternacht, wie Mamad gesagt hat, nachdem Lamza also Kontakt mit der Innenministerin aufgenommen hat. Es war ein guter Tag. Gott sei Dank gab es nicht so Eskalationen oder andere schlimme Sachen. Aber was ich uns wünschen, dass die Polizisten und wirklich, es gab Einzelfälle von manchen Polizisten, die den Fall nicht ernst genommen haben. Dass ja, Rassismus ist es normal, passiert in jeder Stadt und so weiter und so fort. Nie, also Rassismus nicht normal. Ja, aber in diesem Ausnahmezustand, dass es enorm gestiegen ist, muss anders gehandelt werden. Und was wir brauchen wirklich, und ich bin mir sicher, dass es nicht die Stadtsache und nicht die Landessache, dass es ein stärkeres Gesetz, der Rassismus verurteilt und bestraft. Also ich selber wurde in der Straßenbahn angegriffen, beleidigt und angegriffen von jemand, der mehrere, vielleicht hunderte Anzeige hat. Und wieso lässt die Polizei dieser Mann einfach frei, auf freie Füßen? Vielleicht wurde später verurteilt oder sowas, aber andere Geschichte auch gibt es auch. Zum Beispiel die Krankenpflegerin, die auch am Heiligabend angegriffen wurden, körperlich mit ihr Partnern. Wieso lässt die Polizei einfach der Täter auf freie Füße, obwohl er so große Gefahr für die Menschen besteht? Das muss geändert werden.
Wir beobachten schon auch noch ein Wahrnehmungsproblem im Zusammenhang mit Rassismus. Es wurde zwar eine Sonderermittlungsgruppe gebildet zu den Resonanzstraftaten und gleichzeitig ist dann auch merklich geworden in der Bewertung der Einzelfälle, dass wenn keine explizite rassistische Beleidigung geäußert wurde, dass dann ganz schnell der Angriff selbst nicht als rassistisch klassifiziert wurde und dementsprechend behandelt wurde, also zum Beispiel auch nicht beim Staatsschutz gelegen hat. Und das ist eben immer noch ein Bild, wo man merkt, wie weit weg die Polizei von der Lebensrealität der Menschen ist. Wenn ich eine vermummte Gruppe habe, die ohne jeglichen persönlichen Bezug auf jemanden zurennt im öffentlichen Raum, der migrantisiert ist und den ohne größere sozusagen Dialog zusammenschlägt, dann gibt es keine andere Erklärung als Rassismus, vor allen Dingen nicht im Kontext der Stimmung, die wir in Magdeburg hatten. Also die sogenannten Umstände der Tat könnte die Polizei ja in der Bewertung einbeziehen nach ihrer eigenen Definition, aber eine rassistische, also das wird nicht als Umstand der Tat wahrgenommen, sondern dann wird eben gesagt, aber hier gab es doch keine rassistische Beleidigung.
Eine Anmerkung bezüglich die zugelassenen Veranstaltungen in Magdeburg. Also ein oder zwei Tage nach dem Anschlag gab diese Demonstration, also im Hasselbachplatz. Und einfach die neuen Nazis haben daran teilgenommen und zu einer ausländerfeindlichen Parolenveranstaltung geworden ist. Und allein diese Veranstaltung zuzulassen, hetzt einfach mehr und verschlimmert einfach die allgemeine Lage.
Zu den politischen Forderungen gehört ja auch das, was eine der Angegriffenen eben auch im Vorfeld des Podcasts formuliert hat, nämlich da zitiere ich jetzt mal, da ich mein ganzes Berufsleben mit Kindern gearbeitet habe, schlage ich vor, dass mehr Zeit, Geld und Energie in die Arbeit mit Kindern und damit in die Arbeit mit der neuen, jungen Generation investiert wird und auf jeden Fall auch mehr als bisher. Je früher man mit der Aufklärung beginnt, desto erfolgreicher könnte sie sein. Und das ist, glaube ich, auch eine gute Überleitung in die letzte Frage an euch, nämlich was können diejenigen, die als Einzelpersonen oder als Netzwerke entweder jetzt über den Podcast oder auch schon länger auf die Situation in Magdeburg aufmerksam geworden sind, tun, um euch, eurer Arbeit, um den Angegriffenen tatsächlich solidarisch zur Seite zu stehen? Was wünscht ihr euch?
Ja, ich mache vielleicht ganz kurz. Ich glaube, dass total wichtig ist, dass wir nicht diese Frage im Raum steht, dass es ein Ostproblem ist. Das ist ja eine Situation, die wir uns, glaube ich, ein bisschen auch befinden, die Debatte auch. Will ich nur mal gerade kurz reingehen, weil ich sag mal so eine Art demografische Zeichen, die sind, darf man nicht unterschätzen. Also, ne, also was wir gerade erlebt haben oder erleben noch, also eigentlich nicht erlebt haben, erleben noch, ist ja total wichtig, ist, dass wir gemerkt haben, dass am Ende es kann sich auch in 10 Jahren weitergehen. Ne? Magdeburg ist symbolisch dafür, aber es kann auch woanders wiederum. Wir hatten ja vor Jahren auch in Chemnitz gehabt, kann ich noch erinnern. An meiner Stelle, mein Appell wäre, also ich glaube, Rassismus darf nicht so als Bestandteil, so nach dem Motto, naja, hat der Kelle zu sein. Rassismus hat Folgen für uns, für unsere Gesellschaft. Und ich kann nur an jeden appellieren, der das auch ernst nehmen soll, weil ich glaube, die Folgen, die wir an den Nachfolgen, die wir alle haben davon, die sind verheerend sind, für die Zusammenleben auch ist und Vertrauen und Gesellschaftszusammenhalt. Also daher kann ich nur appellieren, bleibt wachsam und nicht die Betroffenen auch ernst nehmen, die berichten davon. Was erleben wir oft auch, dass es so, das kann ich auch gar nicht glauben, dass das was gesagt haben sollte. Und das ist so ein Wort, die sehr schmerzlich sind, weil im Grunde die Betroffenen stehen in einen Zug zu beweisen, das ist eine, sagen gerade, eine rassistische, diskriminierende Verhalten, also wie auch immer, Übergriff hatten. Also ich finde manchmal, ich merke, dass es für die Betroffenen das schwierigste Teil ist, jedes Mal rechtfertigen zu müssen, dass sie gerade Opfer eines Attentats, also eines Überfalls geworden sind. Und das, glaube ich, die Menschen müssen mehr glaubhaft und mehr Ohr geschenkt werden, dass ihre Geschichten auch ernst genommen werden und nicht so wie so abgewischt werden vom Tisch.
Was ich auch sagen kann, dass wir endlich mit der Geschichte dieses Wir und Ihr zu beenden. Also es gibt nicht wir und ihr. Also wir sind hier, wir leben hier in der Stadt, wir leben gemeinsam, egal wo. Arbeiten ja, studieren, keine Ahnung, was ein positiver Teil für die Gesellschaft leisten. Deswegen wir sind alle hier in der Stadt. Und wenn einer an die Öffentlichkeit kommt und sagt, hey, ich bin rassistisch angegriffen worden, und also wirklich, er hat keinen Bock, in der Öffentlichkeit zu kommen und zu lügen. Das bringt er ja nichts. Was soll er bringen? Mehr Ärger und dass er mehr sichtbarer zu sein in den öffentlichen Orten? Nein, also ehrlich gesagt, diese Menschen haben diesen Weg genutzt, um einfach nach Lösungen oder nach Handlungen zu fragen. Und was ich mir oder uns als Community im Allgemeinen wünschen, im Dialog zu kommen, einfach mehr Unterstützung für die kulturelle Austausch, für die kulturelle Veranstaltungen, das bekämpft meiner Meinung nach diese Verurteilung und die Rassismus und den Hass, einfach in den Austausch zu kommen. Und ja, für alle, egal welche Richtung, wir sind hier in einer sehr schwierigen Zeit, besonders in die aktuelle politische Debatte. Und was wir machen können, einfach weiterzumachen und dass die Dialogangebote mehr anzubieten.
Widerspruch, also das, was Mamad schon gesagt hat, Widerspruch auch da im Netz. Also da kann man immer wieder aktiv werden, und weil gerade die jüngeren Menschen ihre teilweise rechten und rassistischen Ideologien aus dem Netz ziehen. Widerspruch auf der Straße, aber auch meldet euch, wenn es Möglichkeiten gibt, Menschen zu begleiten im Alltag, wie Said vorhin formuliert hat, oder wenn ihr bestimmte Kompetenzen habt, die ihr weitervermitteln könnt. Es gibt die Möglichkeit zu spenden, damit sowas organisiert werden kann. Und was für Sachsen-Anhalt ganz wichtig ist, an alle diejenigen, die einen Einfluss haben auf WählerInnen in Sachsen-Anhalt 2026 und in der Familie, Bekanntenkreis, im Sportumfeld, alles nur dafür tun können, zu verhindern, dass die AfD da einen großen Wahlerfolg haben wird. Jede Stimme, die nicht an die AfD geht, ist ein Gewinn.
Hallo Rima, wie schön, dass du bei uns zu Gast bist.
Hallo Heike, danke für die Einladung.
Ich würde direkt mit dem anfangen, was eigentlich ja so ein Markenkern von Claim ist, nämlich die Dokumentation von Islam- und Muslimfeindlichkeit. Und vielleicht kannst du ganz kurz was dazu sagen, weil nicht alle eure Arbeit kennen, wann ihr damit angefangen habt und wie lange ihr das jetzt schon macht.
Ja, wir haben uns 2017 gegründet, und zwar haben wir uns gegründet aus dem Bedarf heraus, einfach eine stärkere Stimme zum Themenfeld zu bilden, ne? Also eine lautere Stimme gegen antimuslimischen Rassismus zu bilden, weil es wahnsinnig wenig gemeinschaftliches Engagement gab zu der Zeit, wenig Vernetzung. Und heute ist das, was wir machen, noch sehr viel breiter als zivilgesellschaftliche Vernetzung. Wir machen viel Sensibilisierungsarbeit mit Blick auf Öffentlichkeit, mit Blick aber auch auf Verwaltung, Fortbildungsarbeit, aber eben auch Dokumentation und Erfassung von antimuslimischem Rassismus bundesweit. Und das ist etwas, was wir sehr wichtig finden, einfach weil es ein wahnsinnig hohes Dunkelfeld gibt.
Und jetzt haben wir ja eben in dem Gespräch mit Said und Mamad und Antje gehört, dass nach dem Anschlag in Magdeburg die insbesondere antimuslimisch motivierten Angriffe als Resonanztaten wirklich massiv in die angestiegen sind. Ihr hattet aber schon 2023 einen Anstieg von antimuslimischem Rassismus gemeldet. Wie schaut ihr auf 2024? Was ist eure bisherige Bilanz?
Wir können in jedem Fall sagen, dass wir auf jeden Fall sehr viel mehr antimuslimische Fälle bundesweit dokumentieren. Wir dokumentieren ja auch nur im Offline-Bereich, by the way. Und da sehen wir halt schon alleine einen Anstieg. Trotz des Dunkelfelds, ne? Trotz der Tatsache, dass einfach viel nicht gemeldet wird und gar nicht erfasst werden kann. Und die Tendenz, weil unsere Zahlen sind natürlich nicht repräsentativ, wir können ja nur immer nur so ein Blitzlicht auf eine Situation werfen, Aber diese Tendenz sehen wir auf jeden Fall auch in der Statistik der politisch motivierten Kriminalität. Auch da steigen die erfassten Zahlen, aber auch da gibt es natürlich ein Dunkelfeld. Aber wir sehen diese Entwicklung auch in repräsentativen Studien, ne, in die halt zeigen, dass antimuslimische Einstellungen, auch Diskriminierung eben zunehmen. Ne, beispielsweise das Dezim hat ja gerade erst eine Studie rausgebracht, die repräsentativ ist, in der einfach 60% der muslimischen Frauen angeben, Rassismuserfahrungen zu machen. Na, jede zweite muslimische Person berichtet von Diskriminierung bei Behördengängen. Also ich meine, das sind einfach Zahlen, die sollten wir uns vor Augen führen. Und das zeigt einfach, dass wir eine gesellschaftliche Situation haben, in der Menschen sich scheinbar legitimiert fühlen, andere Menschen anzugreifen, zu diskriminieren, im öffentlichen Raum, aber auch in den Strukturen, also innerhalb von Behörden.
Wenn wir jetzt auf den Zeitraum, als ihr euch gegründet habt, also 2017 und jetzt die letzten veröffentlichten Zahlen von euch 2023 schauen, kannst du das so zahlenmäßig oder prozentual beschreiben?
Naja, also von 2022 auf 2023 haben sich die Fälle, die wir erfasst haben, nahezu verdoppelt. Wir haben 2022 rund 900 Fälle erfasst und 2023 rund 2000 erfasst. Wir gehen natürlich insgesamt sowieso, das habe ich schon betont, von einem großen Dunkelfeld aus. Und wir haben aber auch, das muss ich dazu sagen, in 2023 natürlich auch mit mehr Beratungsorganisationen zusammengefasst. Man kann natürlich nie eindeutig sagen, eine Zahl der dokumentierten Fälle zeigt jetzt ganz eindeutig eine Zunahme. Aber worauf ich eben hingewiesen habe, ist, dass wir diesen Trend eben auch in repräsentativen Studien sehen, weswegen wir schon von einer Steigerung auch ausgehen. Wir sehen ja auch mehr rechte antisemitische Straftaten. Wir sind ja nicht die Einzigen, die eine Zunahme dokumentieren. Also insofern ist das nicht aus der Luft gegriffen, denke ich, wenn man schon davon spricht, dass wir hier eine sehr gefährliche Situation für viele Menschen in diesem Land haben.
Du sprichst von Vorfällen und dahinter verbergen sich ja alle möglichen Arten von Angriffen, Bedrohungen. Vielleicht kannst du darüber noch mal etwas detaillierter erklären, was sich hinter diesem sehr neutralen Begriff, sag ich mal, verbirgt. Stimmt.
Ja, das hört sich sehr statistisch an und man muss sich tatsächlich immer vor Augen führen, dass jeder Fall, von dem wir halt hier so abstrakt in Zahlen sprechen, dass dahinter wirklich Menschen stehen. Das vergessen wir halt häufig. Deswegen ist es gut, da nochmal uns vor Augen zu führen, was das eigentlich bedeutet. Nur nochmal, was wir insgesamt dokumentieren, sind Diskriminierungsfälle. Wir dokumentieren verbale Angriffe, körperliche Angriffe, Sachbeschädigungen. Was wir sehen, ist, dass antimuslimischer Rassismus, dass Menschen, die muslimisch sind oder Menschen, die eben auch als Muslime gelesen werden, beispielsweise aufgrund des Aussehens oder der Sprache, dass die eben überall diese Erfahrung machen, in der Schule, am Arbeitsplatz, im Schwimmbad, im Bus. Und ganz konkret dokumentieren wir Fälle oder haben wir jetzt auch in der letzten Zeit mehr Fälle dokumentiert, in denen Menschen angespuckt werden auf der Straße. Menschen werden beleidigt und beschimpft, häufig auch jetzt als Terroristen, als Bombenleger. Frauen, die ein Kopftuch tragen, die einen Kopf bedecken, werden sehr häufig attackiert, beleidigt. Ihnen wird versucht, das Kopftuch herunterzureißen. Wir haben Fälle, viele Fälle, da gab es auch einige Berichterstattungen, in denen halt Moscheen Drohbriefe bekommen, häufig auch mit Hakenkreuzen. Ne, es gibt Drohmails und Menschen bekommen aber auch aufgrund eines Namens beispielsweise eine Wohnung nicht, bekommen vielleicht auch eine Arbeit nicht. Also das ist so ein sehr großes Spektrum tatsächlich an Erfahrungen, die Menschen machen müssen. Wenn ich jetzt auf unsere Erfassung gucke, dann machen verbale Angriffe den größten Anteil aus. Zumindest das wird uns zumindest am meisten gemeldet, gefolgt von Diskriminierung und körperlichen Angriffen und Sachbeschädigungen. Und was wir auch sehen in der Dokumentation ist eben, dass vor allem Frauen und vor allem sichtbare muslimische Frauen immer wieder zur Zielscheibe werden. Zur Zielscheibe von Angriffen im öffentlichen Raum, aber auch Diskriminierung erfahren, ne? Beispielsweise bei der Bewerbung etc. Also das ist halt einfach am offensichtlichsten. Und da mischen sich ja auch verschiedene Diskriminierungsmerkmale. Was, glaube ich, total wichtig ist zu verstehen, ist, dass antimuslimischer Rassismus nicht nur Folgen für Betroffene hat, sondern eben für uns als Gesellschaft, ne? Und ich habe ja gerade von den Erfahrungen erzählt, die Menschen machen tagtäglich in Deutschland. Das sind ja keine Einzelfälle. Diese Erfahrungen führen ja auch wirklich dazu, dass Menschen Angst haben, dass die unsicher werden. Es gibt halt Studien, die belegen, dass das auch psychische Belastung auslösen kann bei Menschen. Und man muss sich ja einfach vorstellen, dass Menschen in einem Klima aufwachsen, auch ein gesellschaftliches Klima zu spüren kriegen, was ihnen vermittelt, dass sie nicht geschützt sind. Und eigentlich bekommen Menschen ja auch das Gefühl, dass sie der Solidarität gar nicht würdig sind, wenn wir uns die Debatten anschauen. Und das macht was mit den Menschen, ne? Das hat einfach enorme Auswirkungen. Wir haben beispielsweise, das vielleicht kann ich das noch mal ganz kurz erwähnen. Wir hatten beispielsweise, gab es auch nach dem 7. Oktober gab es Hassnachrichten, also volksverhetzende Drohschreiben via Lieferando im dreistelligen Bereich. Und da haben wirklich Leute sich an den NSU erinnert gefühlt. Also wenn man sich eben nicht geschützt fühlt und wenn man halt wahnsinnige Angst bekommt, weil man eben bedroht wird, das ist, also das soll, kann man, glaube ich, nicht unterschätzen. Und was da, das führt eben am Ende auch dazu, ne, dass Menschen nicht mehr, also einfach bestimmte Wohngegenden meiden. Dass Menschen eben auch im öffentlichen Raum das Gefühl bekommen, dass sie nicht geschützt sind, dass sie einfach Wege und Orte eben meiden, dass überall einfach Gefahrenräume entstehen für Menschen und dass Menschen aber auch Jobs nicht ergreifen. Und eine andere Auswirkung, die, glaube ich, ganz zentral ist, jetzt gerade oder grundsätzlich, ist ja, dass auch Rassismuserfahrungen dazu führen, dass Menschen das Vertrauen verlieren in Institutionen, in die Politik. Da muss man sich einfach vorstellen, ne? Man hat einfach das Gefühl, man hat sich immer angestrengt, um hier Fuß zu fassen, um zu partizipieren. Ne? Wir hören ja immer davon, Menschen sollen sich integrieren, sie sollen halt hier einen Beitrag leisten. Das heißt, ich werde immer als anders wahrgenommen, ich werde gleichzeitig immer stigmatisiert. Und ich habe mich wahnsinnig angestrengt, die ganze Zeit dazu zu gehören, darf aber nicht dazugehören. Und das macht was mit Menschen tatsächlich. Das macht was mit Menschen und vor allem Muslime und muslimische Menschen haben ja in den letzten 2 Jahren das Vertrauen, der Großteil dieser Menschen hat das Vertrauen in die Bundesregierung und in die Politik verloren. Und das kann halt im schlimmsten Fall dazu führen, dass Menschen sich auch zurückziehen und das schwächt auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Deswegen komme ich da, ne, auch, um auf den Punkt zurückzukommen, dass dieser Rassismus eben Folgen für Betroffene hat und für die Gesellschaft, weil wenn der gesellschaftliche Zusammenhalt gefährdet ist, dann sind wir halt alle gefährdet. Und das ist ja gerade das, worauf es jetzt gerade ankommt, auf gesellschaftlichen Zusammenhalt, ne? Wir haben halt einfach ein wahnsinniges Erstarken von rechts. Also wir brauchen alle demokratischen Positionen und Menschen in diesem Land, die jetzt zusammenhalten. Und dabei wird halt jetzt antimuslimischer Rassismus und nicht nur jetzt auch ähnlich wie Antisemitismus, ist ja auch eine Brückenideologie, ne, die einfach Menschen mobilisiert in die Rechte hinein. Und das wird auch meines Erachtens viel zu wenig gesehen. Welche Rolle auch diese Rassismen spielen in der Mobilisierung nach rechts hinein. Also deswegen ist mir oft auch gar nicht verständlich, warum man im Kampf gegen rechts nicht auch ein stärkeres Augenmerk auf diese Rassismen oder auch beispielsweise auf Antisemitismus legt, weil das total zentral ist.
Ja, absolut. Und besonders nach Anschlägen, das haben wir eben auch von Mamad und von Said sehr eindrücklich gehört, gibt es wie so einen Automatismus des Generalverdachts. Und vielleicht, das wäre jetzt mal eine letzte Frage an dich. Wie äußert sich dieser Generalverdacht und welche Einschränkungen, welche Erfahrungen sind damit für Betroffene verbunden?
Vielleicht kann ich noch mal da ansetzen, dass es grundsätzlich so ist und dass es nicht keine Neubeobachtung ist, dass wir immer wieder Debatten nach beispielsweise fürchterlichen Anschlägen sehen müssen, wie schnell sozusagen Debatten auch mit muslimfeindlichen Ressentiments verknüpft werden und Muslime halt immer wieder als Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung dargestellt werden, ne, als unintegrierbar. Ich glaube, was man in diesen Debatten sehen kann, ist, wie antimuslimischer Rassismus auch funktioniert und dass es eben eine ganz große Bereitschaft gibt, Menschen pauschal auszugrenzen und auch eben als Gefahr wahrzunehmen. Und ich denke auch, dass es wichtig ist, einmal zu verstehen, dass das ja auch eine politische Strategie ist, ne? Weil wir eben Missstände, und die gibt es ja in der Gesellschaft, eben emotionalisieren und kulturalisieren und gar nicht die zentralen Fragen stellen, sondern eigentlich eben häufig ein Sicherheitsversprechen gemacht wird, was ja gar nicht einzuhalten ist in der Form. Und was wir schon sehen, ist, dass Menschen sich legitimiert fühlen, eben durch solche Debatten andere Menschen anzugreifen, dass sie Menschen das Gefühl bekommen, offener agieren zu können, dass sie, weil sie eben einem politischen Narrativ auch folgen und ja auch tatsächlich diese rechten Positionen und rechte Narrative ja auch von den demokratischen Parteien genauso aufgenommen werden und auch kommuniziert werden. Und das heißt, mit meiner Tat folge ich ja eigentlich nur der Mehrheitsmeinung. Also nur so kann ich mir das erklären. Ich glaube, viele Menschen haben sich ja auch schon daran gewöhnt. Also viele Menschen, die auch rassistisch markiert sind, ne? Viele Menschen, die muslimisch sind und die muslimisch wahrgenommen werden, die sind mittlerweile gar nicht mehr so schockiert von den Debatten tatsächlich. Also weil sich da so eine Normalisierung eingestellt hat, da gibt so eine große Resignation, was auch die Politik angeht, was die gesellschaftliche Solidarität angeht. Das ist halt echt einfach wahnsinnig gefährlich, weil wenn sich Menschen abwenden, ja, das meine ich ja, habe ich ja gerade schon versucht zu erklären, ne, dann ist halt einfach auch unser gesellschaftlicher Zusammenhalt in Gefahr. Und das sind ja Menschen, die ein Teil der Gesellschaft sind, die eine tragende Säule auch bilden. Das sind Menschen, die hier arbeiten, die soziale Berufe ausfüllen, etc. pp. Und darum geht es ja eigentlich auch gar nicht. Ich muss ja keine Rolle erfüllen in der Gesellschaft, um schützenswert zu sein in der Form, ne? Ich muss ja keinen wirtschaftlichen Mehrwert bieten, aber es wird halt immer so einseitig dargestellt tatsächlich.
Was sagen euch Betroffene, mit denen ihr in Kontakt seid? Was müsste sich ändern?
Ich glaube, was viele Menschen in diesem Land vermissen, die betroffen sind, ist wirklich eine Debatte darum, dass ihre Betroffenheit wirklich wahrgenommen wird und dass auch diese rassistischen Erfahrungen, die sie machen, anerkannt werden. Das ist, glaube ich, der erste Schritt, weil das, was wir erleben, ist halt immer wieder, dass diese Erfahrungen in Frage gestellt werden, dass Menschen verantwortlich gemacht werden für die eigenen Erfahrungen, die sie machen. Und das ist, glaube ich, der erste Schritt eben, ne? Wir brauchen einfach Solidarität und Empathie auch in den Debatten und Diskursen, aber auch im täglichen Leben. Ich meine, da kann ja jeder anfangen. Erst gestern hat eine Kollegin berichtet, dass sie halt in der Bahn verbal angegangen worden ist. Und es gibt halt keine Menschen, die sozusagen aufstehen und das sozusagen auch da auch widersprechen und sagen, nee, das geht so nicht, das können sie ja nicht einfach so öffentlich sagen. Genauso in den politischen Debatten übrigens. Die sind so entgleist und da braucht es einfach Widerspruch. Weil ich meine, dieser Spruch, ne, aus Worten werden Taten, das hört sich vielleicht ein bisschen doof an, aber das ist tatsächlich eine Realität. Das ist ja eine Realität, das sehen wir ja seit Jahren. Ne? Halle, Hanau, das sind ja nur die berühmtesten Ereignisse sozusagen, die dann vielleicht auch bei der Mehrheitsgesellschaft ankommen. Und ich will vielleicht einfach nur noch mal am Ende betonen, dass wir ja auch von der Politik wenig Commitment haben und wenig Signale gegen antimuslimischen Rassismus vorzugehen und dass wir das aber unbedingt brauchen. wir kämpfen und ringen ja immer noch um die Anerkennung von antimuslimischem Rassismus. Das wird ja tatsächlich als Randphänomen runtergespielt, als nicht existent dargestellt. Und was wir definitiv nicht haben, ist ein Erkenntnisproblem in dem, was wir gegen antimuslimischen Rassismus machen müssen, sondern echt ein Umsetzungsproblem. Wir haben ja wahnsinnig als Zivilgesellschaft und Wissenschaft, es wurden ja so viele Empfehlungen tatsächlich formuliert, Handlungsempfehlungen für unterschiedliche Bereiche. Also da muss jetzt, ehrlicherweise geht es jetzt darum, das mal wirklich auf den Weg zu bringen und etwas dagegen zu tun, ne? Und da gibt es einfach in allen Bereichen einen wahnsinnig hohen Nachholbedarf.
Schaut in unsere Shownotes, da findet ihr unter anderem die Jahresbilanz der mobilen Opferberatung in Sachsen-Anhalt mit einem krassen Anstieg rechter rassistischer, antisemitischer Gewalt im Vergleich zum Vorjahr.
Wir sitzen wie immer bereits an den nächsten Folgen und planen gerade eine Folge zum rassistischen Brandanschlag von Lübeck 1996, der sich im nächsten Jahr zum 30. Mal jährt. Und bis zu den nächsten Folgen findet ihr uns im Internet nsu-watch.info, verband-brg.de. Wir sind auf diversen Social-Media-Plattformen zu finden, @nsu-watch und @rechte_gewalt. Und wir hören uns in den nächsten Folgen wieder. Tschüss, Heike.
Tschüss, Caro. Und tschüss an alle.